Yes, Wettbrötchen. Halal, vegan und gut bekömmlich. Viel Spaß.
So Leute, denkt dran, das hier ist eine Erwachsenenveranstaltung. Zuhören und mitmachen erst ab 18 und ihr wisst, Sportwetten können süchtig machen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, dann geht zu buwei.de. Den Link findet ihr auch immer in den Shownotes. Die Achtelfinals bei der Europameisterschaft sind gespielt. Morgen geht's weiter mit den Viertelfinals und wir sprechen darüber. Wir gucken zurück, wir gucken nach vorne. Hier ist das Wettbrötchen. Hallo, liebe Freunde. Hallo, Hadi.
Salam alaikum. Hallo, hallo, hallo. Was geht, was geht, was geht?
Und hallo, Basti.
Gute und Grüße.
Alle da. Alle bevor da. Bevor wir mit der EM starten, zwei Themen habe ich. Habt ihr aus der Copa America mitbekommen, dass die USA ausgeschieden sind?
Ich bin hier transparent und ehrlich, ich sage nein, habe ich nichts.
Ich habe gestern nur gesehen, dass Brasilien zur Halbzeit 1-1 gespielt hat heute Nacht.
Ja.
Das habe ich mitgekriegt, aber ansonsten.
Also du siehst, der Hadi und ich sind sehr im Turnier drin, was das betrifft. Ein Halbzeitergebnis ist bekannt.
Ja, weil da die Quote sehr anspruchsvoll war.
Schatt ein X zur Halbzeit. Die Copa America findet ja aktuell in den USA statt mit sehr überschaubarem Erfolg, sowohl was die Zuschauerauslastung als auch was den Erfolg der US-amerikanischen Nationalmannschaft angeht, die gestern zu Hause in Arrowhead, also in Kansas City, vor, na, ich würde mal sagen, mindestens halb leer, vielleicht sogar ein bisschen mehr, 1-0 gegen Uruguay verloren haben und damit in der Vorrunde ausgeschieden sind, was in den USA für ein mittleres Erdbeben gesorgt hat bei den Leuten, die sich für Fußball interessieren. Und die Angst umgeht, dass wir uns wieder in Richtung der 90er Jahre bewegen, wo Fußball in den USA zu einem reinen Amateursport wird. Die Major League Soccer hat sich geäußert, ESPN hat einen Brandbrief geschrieben. Da ist richtig Feuer im US-Fußball.
Gut. Jetzt, weil die jetzt ausgeschieden sind?
Weil die ausgeschieden sind und weil sich anscheinend, weil auch niemand bereit ist, Preise zu bezahlen für den Eintritt. Also die haben, ich sag mal, vergleichbare Eintrittspreise genommen wie bei der Europameisterschaft. Vielleicht sogar ein bisschen teurer für die schlechten Plätze und es ist überhaupt nicht angekommen. Krass eigentlich. Probleme, ihre Stadien da auszulasten.
Krass, weil man hat ja eigentlich das Gefühl, dass die MLS sich so lange etabliert hat, wie lange nicht. Also gerade mit diesen Fantasietransfers bei Inter Miami und immer wenn du irgendwie Fußballer hast, gibt's schon die Gerüchte von wegen, ja, der könnte auch in die USA gehen und es gibt ja auch tatsächlich jetzt auch Spieler, keine Ahnung, 27-Jährige, die dann in die USA wechseln. War gar nicht so mein Eindruck, muss ich sagen. Ich habe eigentlich gedacht, dass USA das irgendwie mal auf konstante Füße gestellt hatte.
Ja, vielleicht kommt daher auch die Panik.
Ja, oder vielleicht kommt daher auch derselbe Fehler, den halt auch hier in Deutschland, der hier in Deutschland auch zu sehen war. So ja. Dieses, dass man denkt, das wird schon irgendwie von selbst laufen. Vielleicht ist dann doch nicht genug Substanz dahinter gewesen. Es ist auf jeden Fall interessant, ist aber komplett an mir vorbeigegangen, muss ich sagen. Außer jetzt, wo du es erzählst, habe ich irgendeine Fotomontage gesehen, wo irgendjemand sich Jürgen Klopp als US-amerikanischen Trainer wünscht. Eventuell ist das ja jetzt dann die Erklärung dafür wahrscheinlich.
Ja, ob da, das ist aber, glaube ich nicht dran.
Aber ich finde, dass sowas,
ja.
Ich finde so etwas wie jetzt zum Beispiel die Stadien da in den USA irgendwie vollzukriegen, das funktioniert, glaube ich, jetzt auch nicht in den nächsten 30 Jahren.
Ja, aber wir dachten ja eigentlich, dass sie es schon geschafft haben. Also ich habe das auf jeden Fall gedacht.
Weißt du, aber also wenn ich mir hin und wieder mal so Highlights von der MLS angucke, dann sind die Stadien jetzt auch nicht voll. Und ich habe mal gehört gehabt, dass dort in den MLS-Spielen auch Blöcke gibt, wo überwiegend Freikarten verteilt werden. Also okay. Das ist so ein Red Bull Leipzig-Move mit okay. Bussen hinstellen und Leute dazu animieren, auswärts mitzufahren.
Ja, bei mir war halt so der Eindruck, dass gerade in den Ligaspielen in Kalifornien, in Florida, dass da sehr viel lateinamerikanische Community ist, die das Stadion bevölkern. Und wenn man immer, je nördlicher man geht, umso mehr hipstermäßig wird das so ein bisschen. Und keine Ahnung, vielleicht ist es einfach, vielleicht war das eine Zeit, wo man gesagt hat, so, wir gucken uns jetzt mal einen anderen Sport an, alle gehen zum Football, aber wir wollen jetzt was anderes machen. Und vielleicht ist es vorbei, keine Ahnung. Aber die Leistung muss halt auch, also die sportliche Leistung muss halt auch dramatisch schlecht gewesen sein. Aber gut, so ist es.
Krass auf jeden Fall, weil ich meine, im Endeffekt sollten die ja eigentlich in einem euphorischen Stadium jetzt sein, weil in 2 Jahren ist ja WM dort. Also
ja, ich meine, die sind in der Gruppe mit Uruguay, Panama und Bolivien sind sie Dritter geworden, weil sie gegen Panama und gegen Uruguay verloren haben.
Da ist einiges zu tun.
Uruguay kann man mal verlieren, ja.
Ja. Ja. Okay. Das war das Erste, was ich ansprechen wollte. Und dann habe ich noch eine Geschichte für euch. Die wird euer Herz erwärmen. Es geht um den ersten Fußballclub Köln. Und da wir ja im Moment kein 93 aufnehmen, muss ich das kurz hier ansprechen und möchte es auch hier ansprechen. Habt ihr, also dass ihr, ich hoffe, dass ihr mitbekommen habt, dass es intern ja eine Opposition zu unserem Vorstand gibt.
Grob habe ich das mitbekommen, aber es ist auch ein bisschen natürlich, würde ich sagen, tatsächlich.
Nach dieser Saison, wenn man so sagt.
Die Situation so ist, wie sie ist, dann wäre es ja merkwürdig, wenn alles in irgendeiner Art und Weise ruhig ablaufen würde, gerade beim ersten FC Köln.
Ja.
Glaube ich, liegt das in der Natur der Sache, dass man sagt, hey, wir bringen uns jetzt hier in dieser schwierigen Phase mal irgendwie in Stellung
ja.
und checken mal, was so geht. Und
der Initiator dieser Opposition ist Dieter Prestin. Dieter Prestin, ehemaliger Bundesligaspieler beim FC und eigentlich jemand, der in den letzten Jahren immer mal wieder so den Finger gehoben hat und gesagt hat, das geht alles so nicht weiter, das ist alles scheiße beim FC und wir müssen hier was machen. Dazu gab es mit Stefan Jung einen ehemaligen Karnevalsprinzen.
Ganz kurz zu Prestine hätte ich noch eine Frage. Spieler, ja, aber hat der in irgendeiner Art und Weise danach in funktioneller Ebene was gemacht? Also, nee. Also nee, was hat er gemacht?
Versicherung.
Okay, aber ist der irgendwie die ganze Zeit mit dem Verein verbunden geblieben oder wo kommt der plötzlich her?
Ich glaube schon. Also er hat ja nie woanders gespielt. Hat 15 Jahre für den FC gespielt, hat 250 Spiele gemacht und war schon jemand, der dem Verein, ich sag mal, verbunden geblieben ist. Und
aber der ist nirgendwo aufgetaucht irgendwann.
Nee. Also in offiziellen Funktionen ist er nicht aufgetaucht. Er war halt immer in diesen, in Anführungsstrichen, in diesen Legendenmannschaften, ne? War halt der Name Dieter Prestin immer dabei. Ich meine, der ist 78 Meister mit dem FC geworden. Es hat alle drei DFB-Pokale gewonnen und hat in diesem relativ legendären UEFA-Pokalfinale 86 gegen Real Madrid war er auch mit dabei. Also in den Erfolgszeiten 70er, 80er Jahre des ersten FC Köln war Dieter Prestin halt eine Konstante. Und das kann man schon so sagen, dass er da eigentlich in Anführungsstrichen so einen Legendenstatus genossen hat, aber nicht vergleichbar, sagen wir mal, mit Wolfgang Overath, der dann auch irgendwie Präsident wurde oder ja, sich dann etwas lauter über den FC geäußert hat. Man hat immer mal wieder so in der Presse was gelesen, aber nicht in einer Konstanz. Jetzt hat er aber irgendwann letztes Jahr, beziehungsweise in diesem Jahr, wo dann abzusehen war, dass es eine sehr schwierige Zeit für den ersten FC Köln wird, mit den Fehlern, die gemacht worden sind, mit der Transfersperre, hat er dann halt eine Opposition gegründet und hat sich dazu zwei Mitstreiter geholt. Also er wollte nicht Präsident werden, sondern er will Vizepräsident werden. Als Präsident war ein ehemaliger Karnevalsprinz vorgesehen, Stefan Jung, der tatsächlich auch nicht unumstritten ist in Köln, weil er im Prinzip FC-Fan geworden ist, als er Karnevalsprinz wurde 2016, weil man ihm wohl gesagt hat, du kannst nicht als Karnevalsprinz mit Bayern-Trikot gesehen werden. Das Internet vergisst halt nichts und man weiß halt, eigentlich ist er gar kein FC-Fan, der will einfach nur eine Position in dem Verein haben, um halt seinen Status in der Stadt aufzuwerten. Das ist dann sehr, sehr laut in den letzten Tagen geworden. Daraufhin ist Stefan Jung aus diesem designierten Vorstandsteam von Dieter Prestin ausgeschieden, offiziell wegen gesundheitlichen Schwierigkeiten und weil er mehr Zeit mit der Familie verbringen will, hat er gesagt, ich ziehe mich dann doch zurück. Und dann blieb Dieter Prestin und Sonja Fuß zurück. Sonja Fuß hat beim FC auch gespielt, von 2009 bis 2010. Und hat laut Dieter Prestin große Kompetenz als sportliche Stimme innerhalb ihres Vorstands. Man möchte den Frauenfußball auch nach vorne bringen und so weiter. Und sie war dann halt das dritte Mitglied dieses designierten Vorstands, dieses Team Prestin. Und gestern ist dann rausgekommen, dass Frau Fuß da auch keine große Bereicherung für diese Opposition ist, weil, und jetzt, ganz ehrlich, ich bin mit Superlativen beim FC vorsichtig, aber ich glaube, das ist tatsächlich das Dümmste, was ich jemals gehört habe, weil gestern ist dann rausgekommen, dass Frau Fuß aktuell gar kein Mitglied des Vereins ist. Und dementsprechend auch nicht gewählt werden kann.
Ja.
Was ist das denn?
Ich habe was vergessen.
Ja, ich habe jetzt auch die ganze Zeit eigentlich drauf gewartet, Axel, bis du ausrastest. Einfach aus dem Grund, weil...
das gibt's doch nicht!
Also das heißt, der Karnevalsprinz ist eigentlich ein Clown, um das mal so auszudrücken. Und der Prestin ist, so wie du das erklärt hast, der Typ hat ja dann gefühlt alle Titel gewonnen, ist dann praktisch dann wirklich eine Legende, ne?
Ja, also, wie gesagt, Dieter Prestin war ja keiner, der...
Bruder, du sagst, der spielt Legendenmannschaft, der hat 250 Spiele, der hat alle DFB-Pokale gewonnen.
Ja.
Alle Pokale aber auf halt der ganzen Welt hat er gewonnen, der Bruder.
Ist aber trotzdem kein Pierre Littbarski oder kein Wolfgang
Ober. Er ist Herkules von Köln.
Ja. Aber anscheinend hat er nicht alle Tassen im Schrank, wenn er so ein Team zusammenstellt, wo sich dann herausstellt, dass die Frau nicht mal Mitglied beim FC ist.
Ja, der hat Dachschaden einfach.
Das gibt's doch nicht.
Kann man das nicht noch ändern?
Doch, also. Aber das, doch, das funktioniert. Natürlich kann die Mitglied werden, aber laut Satzung musst du für ein Amt beim ersten FC Köln mindestens ein Jahr Mitglied gewesen sein.
Also, ja, das kann man doch eigentlich wirbeln. Erledigt. Und was sagen die dazu?
Man ist davon ausgegangen, dass sie Ehrenmitglied ist.
Sie selber auch nicht.
Ja, sie ist anscheinend.
Das ist natürlich
das ist doch schon wieder so sympathisch.
Sehr erleichternd, wenn man sich in Vereinsarbeit einbringen will und dann da gar keine Ahnung von den Vereinsgeschichten hat. würde mich nicht beruhigen als Fan, muss ich sagen, wenn du das Gefühl hast, okay, ich kann mich jetzt entscheiden zwischen den Leuten, die diesen ganzen Bums hier zu verantworten haben und Leuten, die scheinbar sehr merkwürdige Teams zusammenstellen, weil wenn du sagst, okay, erstmal ein Karnevalsprinz, der Bayern-Fan ist, der kann dann irgendwie dann doch nicht und dann nehme ich irgendjemanden, der gar kein Mitglied ist. Das klingt sehr überstürzt und gewollt auch so ein bisschen. So, dann mache ich das halt jetzt. Bitte? Als hätte dem irgendjemand so zugeredet. So, hier, Dieter, du bist so eine Legende. Mach du es. Und er sagt, okay, was muss ich machen? Was hast du nach der Karriere gemacht? Versicherung. Ja, das ist ja alles Business hier. Stell dir mal ein Team zusammen. Weiß man um die Verbindung von den beiden? Also wie kommen die zueinander?
Wer?
Ja, also die Dame und der Herr Prestin.
Naja, keine Ahnung.
Okay.
kein Plan. Weiß ich nicht, es ist auf jeden Fall, diese Opposition ist ein absolutes Debakel. Angefangen von der Vorstellung, hier hatten wir, da habe ich dir doch erzählt, mit Peter Neurohr, der da war bei der Pressekonferenz.
Was sollte der für eine Funktion haben?
Der war Unterstützer.
Unterstützer.
Ja. Es ist ein absolutes Debakel. Aber ich muss jetzt ja also sagen, wenn du jetzt sagst, wenn man die Wahl hat zwischen den Leuten, die das zu verantworten haben und den Leuten, da gehe ich jetzt ganz klar, hat sich mein Fähnchen wieder mal gedreht und jetzt bin ich ganz klar Team Christian Keller. Die bleiben alle.
Vielleicht war das der Plan.
Ja, kann sein.
Das hat die Eintracht früher immer gemacht. Die Eintracht hat früher immer die Leute hier vorbereitet, indem sie, keine Ahnung, durch die Presse noch schlimmere Kandidaten, egal ob Spieler oder Trainer, lanciert hat.
Also ja,
es gab dann irgendwie, Zeiten, wo du das Gefühl hast, oh Gott, wer wird jetzt Trainer? Und dann haben die irgendwelche Horrorkandidaten irgendwie rumgeistern lassen, dass du dann halt mit so einer mediokren Lösung auch zufrieden warst.
Ach, ein Glück nicht der.
Genau.
Ich werde, also wir werden es beobachten. Ich glaube, ich werde es am intensivsten beobachten und werde dann hier berichten. In 4 Wochen geht die Liga los. Ja, Bock.
Krass, ey. Ja, 93 wirft auch seine Chancen voraus, weil es könnte nicht 93er-mäßig sein, als dass so eine geile EM stattfindet, wie aber erstmal über Amerika und den FC Köln sprechen.
Ja, mein Gott.
Ich sag's, ist doch super.
Ja, mein Gott.
So ist Fängt es, die zweite Liga in 4 Wochen schon an?
Ja.
Krass.
Das ist echt krass.
Ja.
Langsam anfangen zu informieren, wer da spielt.
Der FC. Ja. Morgen, heute kam ja der Spielplan raus.
Gegen wen spielt ihr?
Ich habe ihn noch nicht gesehen. Es ist ja Vormittag, Basti. Kommt um 12 Uhr raus.
Ach so, bei Bundesliga kam ja schon raus, sorry. Eintracht startet in Leverkusen, Alter. Vielen Dank.
Aber sie ist positiv, Basti, da haben wir es hinter uns.
Ja, aber ich bin großer Fan von Flow und beim VfB hat man es letzte Saison gesehen, was passieren kann. Die Eintracht hätte es letztes Jahr auch schaffen können. Genau, mein Ärger setzt sich jetzt fort. So, jetzt hast du letztes Jahr die Chance mit diesem geilen Startauftakt, hast den nicht genutzt und jetzt kommt wieder normales Leben. Jetzt fängst du einfach Freitagabend in Leverkusen an, holst dir einen 4-0 Riss und dann herzlichen Glückwunsch, nachdem du wahrscheinlich
im Und das Spiel wird bei in 700 Ländern übertragen.
Hast du die PDF schon?
Was habe ich?
Die yes. PDF.
Also ich habe auf jeden Fall den ersten Spieltag geschickt bekommen von
Lassen. Und den zweiten auch. Der zweite ist auch drauf.
Ich glaube, der zweite ist auch weiter. Drauf. Die Eintracht spielt noch nicht. Ich warte auf 12 Uhr.
Die Eintracht spielt am zweiten Spieltag daheim gegen den Sportclub aus Freiburg.
Mhm. Ja, leit mal weiter. Vielleicht stehen ja unsere Spiele auch schon drin. Gut, egal. Dann lass uns mal auf die Achtelfinals schauen und ein bisschen drüber quatschen, was da in der letzten Woche passiert ist. Deutschland gewinnt 2-0 gegen Dänemark und am Ende regt sich der dänische Trainer über einen VAR-Eingriff auf, der das vermeintliche 1-0 von Dänemark verhindert hat. Zu Recht oder zu Unrecht? Wenn die Linie ein bisschen dicker gewesen wäre, Basti.
Ich wollte es gerade sagen, jetzt ist schon wieder der Geist von 93 im Raum, wo ich denke, die Zeit haben wir im Wettbrötchen nicht, weil ich glaube, dass das zwei Wettbrötchen-Sendungen wären, jetzt anzufangen, darüber zu diskutieren. Ja, boah, ich finde es ganz schwierig. Also, um mal bei dem Dänemark.
War es abseits? Das ist die Frage. War
es abseits? Ich glaube nicht, dass man das so feststellen kann, wie die es gerne wollen würden, weil ich habe so das Gefühl, die tun jetzt so, ja, da ist ja eine Grafik, das wird schon stimmen. Aber der Schritt davor wird halt nicht diskutiert. Wie kommt es zu dieser Grafik? Das ist ja die eigentliche Frage.
Ja.
Irgendjemand muss mir ja sagen, okay, so und so wird diese Grafik hergestellt. Alleine, dass die Grafik so ist, reicht ja nicht. Weil ich weiß weder darüber, was war, wann der Ball den Fuß verlassen hat. Ich weiß gar nichts über die Erstellung dieser Grafik, von wegen, in welchem Frame wurde das gemacht und so weiter und so weiter. Also von daher, ich tue mich schwer damit, das als ultimativen Beweis anzusehen. Und selbst wenn ich es mache, dann reden wir hier über ja den großen C. Das ist halt schwierig und ich kann den dänischen Trainer da ehrlich gesagt verstehen, muss ich sagen. Also das ist bei mir unterm Strich hängen geblieben.
Ich auch.
Am Ende des Tages,
ja, sag du.
Ich finde, am Ende des Tages gleicht sich das doch auch schon irgendwo ein bisschen zu damaligen Zeiten aus. Damals hieß es ja im Zweifel des Angeklagten, im Zweifel des Stürmers, man entscheidet sich für Abseits. Und jetzt gibt's da halt wahrscheinlich dann auch die Panne, dass die Linie von mir aus nicht dicker ist oder sonst irgendwas. Es war Abseits. So. Beim Verlassen des Balles vom Fuß des dänischen Passgebers stand der Bruder im Abseits.
Ich finde, das kann man so mit dieser absoluten Gewissheit, die du das sagst, kann man das nicht behaupten.
Okay, aber dann hat das, ja, ich sag ja, deswegen meine ich ja, das gleicht sich ja aus, weil damals hat der Schiri auch gesagt, es ist Abseits und hat 80% gesagt, nein, das kannst du nicht behaupten. Aber es ist halt jetzt so. So. Fakt ist, Abseits war es. Irgendwo war es auch Abseits, irgendwo war es aber auch kein Abseits von mir aus.
Vielen Dank. Ja,
wenn der Schiedsrichter das so kommunizieren würde im Stadion, genau. Wissen Sie, liebe Zuschauer, wir wissen es doch auch nicht. Aber
es könnte Abseits sein.
Es könnte Abseits sein. Wir haben jetzt hier eine Linie gezogen. Wir bleiben jetzt bei Abseits.
Irgendeiner muss ja eine Linie ziehen.
Wir haben eine Linie gezogen. Es gibt diese Linie. Diese Linie sagt, es ist Abseits.
Jo, aber ist die Linie korrekt? Kann die
das müssen Linie dann zum die Beispiel entscheiden, die diese
Linie? Die Fußstellung des dänischen Abwehrspielers interpretieren?
Kann es geht die, um diese Frequenz.
Nee, ich rede von der Linie, wo der Zeh im Abseits ist. Aber
ja,
der Fuß steht in einem anderen Winkel zu dem Fuß von Antonio Rüdiger. Weiß die Grafik das? Kann die da eine Tiefe reinrechnen? Oder sieht die einfach nur ein 2D-Bild?
Nein, ich glaube schon, dass diese Grafik oder dass diese erstellte Grafik, die gerade jeden hier irgendwie ein bisschen zu Weißglut bringt, auch schon irgendwie diese Thematik beinhaltet und sagt, nein, es ist Abseits, auch wenn es in euren Augen nicht so aussieht, weil okay, der Fuß anders gehalten wird.
Okay.
So. Fakt ist, ich Deutschland glaub, steht ist eine im
Simulation, aber ich glaube, wir müssen die Diskussion noch abbrechen, weil wir es alle nicht wissen.
Ja.
Und im Endeffekt muss ich dem dänischen Trainer auch mitgeben, dass es trotzdem verdient war, dass Deutschland weitergekommen
genau ist. Genauso sehe ich es nämlich auch.
Für mich war es keine Entscheidung, wo ich sage, okay, wir kommen in den skandalisierten Bereich, sondern ja, das ist im Endeffekt ein verdienter Sieg gewesen. Da kann man vielleicht dann diese merkwürdigen Sachen als neutraler oder Deutschland-Fan dann das auch leichter aushalten. Aber natürlich ist es eine absurde Abfolge an Ereignissen gewesen für diesen Abwehrspieler. Wer war das?
Der Zweier, aber oh, ich weiß den Namen nicht.
Nein, wer der Abwehrspieler war. Ja, genau.
Ja.
Also für den, was ein absurder Moment. So, du machst dieses Tor, jubelst, es wird zurückgenommen, ärgerst dich, spielst Hand, passiert nichts, VAR meldet sich, plötzlich Elfmeter, dann ja, weißt du nicht, ob der Elfmeter reingeht. Also der Typ ist ja in 3 Minuten mal schön Achterbahn gefahren.
Dass du aber jetzt gerade gedacht hast, dass ich von Felix Zweier rede, regt mich noch mehr auf als alles andere. Ich meine, die Ziffer 2 ER, der Zweier.
Ach so.
Lass den
Nummer 2.
Das ist ein geiler Sendungstitel, den schreibe ich auf. Warte. Felix, das wird auch emotionalisieren. Felix Zweier.
Ja.
Ja. Ja, keine Ahnung. Lass es beim Deutschlandspiel bleiben. Deutschland ist weiter, Freunde. Ja.
Und das 1-0 von Schlotterbeck muss halt auch zählen. Bin ich fest von überzeugt. Darfst du nicht zurückpfeifen?
Weil egal. Kimmich da einen blockt.
Ja, dann musst du jede Ecke abpfeifen.
Eben.
Ja, bin ich auch dabei.
Also, verdienter Sieg von Deutschland. Jetzt gegen Spanien, die 4-1 gegen Georgien gewonnen haben und von allen Experten, Fans und Meinungsäußerern insgesamt als das stabilste und beste Team der Europameisterschaft wahrgenommen werden. Geht ihr da mit?
Ja,
tatsächlich. 100%.
Okay.
Ich gebe jetzt schon mal Brief und Siegel ab, dass dieses Spiel so sensationell sein wird. Das wird ein sehr, sehr geiles Fußballspiel, da bin ich mir ziemlich sicher. Vorgezogenes Finale und ich lege mich auch fest, der Gewinner dieses Spiels wird den Titel holen. Alles andere wäre absoluter Quatsch.
Mir fehlen, also da gehe ich mit. Genau das glaube ich auch, dass der Gewinner von Spanien gegen Deutschland Europameister wird. Aber mir fehlen, um die Stärke Spaniens wirklich einschätzen zu können, fehlen mir noch irgendwie so ein paar Qualitativstichproben. Kroatien, Italien, Albanien und Georgien. Ich weiß nicht, gerade bei den Italienern, die ja erstaunlich schlecht sind. Also sie sind ja noch schlechter als erwartet. Ich weiß nicht, ob das so die wirklichen Stichproben waren, um das beurteilen zu können. Klar, sie haben alles souverän gewonnen, sie machen einen guten Eindruck. Aber ist das wirklich etwas, wo wir jetzt sagen müssen, da müssen wir Angst vor haben? Ich weiß es nicht. Ich fand unsere Spiele schwerer, ehrlich gesagt, also die Deutschen.
Ich verstehe generell nicht, warum man überhaupt von Angst spricht. Du bist jetzt nicht der Erste, der den Angst benutzt. Ich persönlich finde, Deutschland hat die qualitativ bessere Mannschaft und da ist auch mehr Erfahrung drin bei den Deutschen. Und die Spanier, die haben halt einfach diese Flügelzange, ist halt sensationell, ne? Ja. Und ich weiß nicht, ob da ein Kimmich gegen ein Iñaki Williams, der gerade wirklich in absoluter Topform ist, da irgendwie nicht nur die Rücklichter von dem sieht. Obwohl ich aber auch auf der anderen Seite sagen muss, solche Spiele liegen tatsächlich Spielern wie Kimmich, der deutschen Nationalmannschaft. Deswegen, ich bin da felsenfest überzeugt, auch dass Deutschland dieses Spiel auch für sich entscheiden wird. Aber es wird ein sehr, sehr geiles Spiel. Und allein was da auf dem Platz stehen wird, ist schon krass.
Wir kommen.
Also da muss ich einhaken. Also ich muss Harry da widersprechen. Also ich ziehe die deutschen Spieler meilenweit, ehrlich gesagt, von den Spielern entfernt.
Also, echt?
Ja, ich finde, dass Spanien die viel bessere Mannschaft hat als Deutschland. Und ich glaube, das wird man auch sehen. Ich glaube, bei Deutschland ist viel Hype dabei. Aber an der einen oder anderen Stelle fehlt's halt auch. Und ich glaube, dass Spanien wirklich dieses Spiel ziemlich locker gewinnen wird, ehrlich gesagt. Also, das ist mein Gefühl gerade. Ich glaube, die sind, was die Mentalität betrifft und was die spielerische Klasse betrifft, sind die besser. Also da müsste halt schon irgendwie so eine Nacht der Nächte kommen, so, das ist immer möglich, gerade bei einem Heimturnier, wenn dann irgendwie das Stadion vielleicht auch noch mitmacht und ja, die gute Einstellung der deutschen Mannschaft und der Spirit, der in der deutschen Mannschaft ist, den man schon auch irgendwie als authentisch wahrnimmt, wenn der irgendwie zum Tragen kommt, aber ansonsten, wenn das ganz normal, nur wir legen alle unsere Kraft auf den Tisch und alle unsere Fähigkeiten auf den Tisch, dass Spanien dieses Spiel gewinnt. Also ich glaube schon, dass Jamal und Williams einfach nochmal ein Level höher sind. Die haben mit Morata auch meiner Meinung nach Weltklasse-Stürmer, das hat Deutschland nicht. Rodri und Pedri sind wahrscheinlich zwei der besten Mittelfeldtalente auf der ganzen Welt.
Talente, du sagst es.
Befürchte ehrlich gesagt, dass das nochmal ein anderes Level ist, als das, was wir uns für Deutschland wünschen würden. Das soll die deutsche Mannschaft nicht schlechter machen, im Gegenteil. Also die deutsche Nationalmannschaft ist besser als erfolgreichere Mannschaften in der Vergangenheit. So, also das ist schon eine Bretter-Mannschaft und Musiala ist auf jeden Fall auch einer der Entdeckungen, will ich ihn nicht nennen, aber auf jeden Fall der Spieler des Turniers. Aber ich glaube und befürchte, dass Spanien nochmal eine Stufe mehr Weltklasse hat tatsächlich.
Also ich finde das ein bisschen zweigeteilt. Ich finde, du hast natürlich, wie du gesagt hast, da absolute Weltklasse-Spieler drin. Ich finde aber schon, dass man Spanien hinten vor allen Dingen, also mit
ich dieser, sagen, also wenn ich mit mich drauf einlasse,
Viererkette,
ja, genau.
Cucurella, also Laporte, Lenormand und Carvajal, ich glaube schon, dass da sich Möglichkeiten auftun werden für Deutschland.
Ich glaube, das ist die einzige, also die Chance, die ich sehe, wo ich sagen würde, okay, da ist Deutschland vielleicht sogar von der Klasse der Spieler im Vorteil, ist die Innenverteidigung. Also ich glaube, die haben die nicht, einer von den beiden spielt auch in Saudi-Arabien. Der andere, glaube ich, bei San Sebastian. Also das ist jetzt nicht komplett High Level, was die Innenverteidigung betrifft.
Ja, Laporte
also
spielt in hier Al-Nassr.
So, also ja, das könnte natürlich was sein. Aber dann frage ich mich halt, okay, wer soll die beschäftigen?
Ja, ich sage ja, das sind genau diese Spieler, wo die dann beschäftigt werden.
Ganz ehrlich, ich würde als Julian Nagelsmann, ich würde mit zwei Stürmern spielen. Gegen die.
Da muss, boah, es wird ein geiles Spiel, weil im Endeffekt kann man das hin und her denken, weil wenn du mit zwei Stürmern spielst und vielleicht auch ein bisschen defensive Stabilität aufgibst, dann rennen dir die Stürmer von Spanien halt die Bude ein.
Ja. Also Kimmich und Raum sind halt auch nicht so langsam auf Außen. Nicht,
ja, aber wenn du da keine Absicherung hast, weil du in irgendeiner Art und Weise den Sechser aufgibst für den zweiten Stürmer oder irgendwas.
Nee, würde ich nicht. Also ich würde.
Und Nagelsmanns Fußball ist eh ein bisschen luftig. Also im Endeffekt kann wirklich das passieren, was Hardy sagt. Es kann ein überragendes Spiel werden.
Ich würde Sané rausnehmen. Ich würde Sané rausnehmen und
den hätte ich erst gar nicht reingelassen. Ja. Das ist das, was mich bis jetzt bei der deutschen Mannschaft am meisten aufregt. Der hat mich nach seiner Einwechslung hat er mich schon aufgeregt. Und dann spielt er plötzlich von Anfang an.
Ja. Und der spielt auch durch. Und der wird jetzt auch gegen Spanien von Anfang an spielen.
Nein.
Glaube ich nicht.
Doch, gebe ich ihm nicht ein Siegel.
Nein.
Also das war so ein Thema zwischen Hardy und
mir. Ich gehe hier offiziell eine Wette mit euch beiden ein, dass Leroy Sané gegen Spanien von Anfang an auflaufen
aber
wird.
Aber warum?
Weil das Nagelsmanns Mann ist. Das ist der Spieler von Julian Nagelsmann.
Aber warum hat er dann nicht von Anfang an gespielt die ganze Zeit?
Er kam ja angeschlagen. Er war ja nicht topfit. So, und jetzt soll er ja die Kraft für 90 Minuten haben. Er wird spielen, definitiv. Definitiv. Und ich verstehe auch Basti, wenn Basti sich darüber aufregt, weil das sind Momente, da rege ich mich eigentlich auch auf. Aber ich zum Beispiel, der kann doch nicht Fußballspielen verlernt haben, der Typ.
Kann der auch. Ja, das will ich gar nicht in Abrede stellen, ehrlich gesagt. Aber was mich bei dem stört, ist, dass der verlangsamt und verschleppt ein Spiel, weil der halt einfach auch immer irgendwie einen Ego-Move machen will.
Ja.
So, der spielt nicht schnörkellos. So, der hat den Ball, der müsste ganz normal, plain und simple auf die Außen spielen. Dann dreht er sich aber nochmal eine halbe Sekunde und dann ändert sich die ganze Situation. Und das hat er jetzt schon in diesen Spielzeiten, die er bei der EM bekommen hat, hat er das einfach einmal zu oft gemacht. Das hat er 5-6 Mal gemacht. Dass du Situationen hattest, wo du denkst, okay, wenn Sané jetzt einfach einen klaren Pass spielt, hast du eine geile Situation.
Aber und vor allen Dingen früh genug.
Ja, das meine ich.
Die Pässe sind alle zu spät.
Das war das, was ich mit dieser halben Sekunde meinte. Und dann will er unbedingt selber den Abschluss machen. Der hat trotzdem noch, was für Offensivspieler gar nicht immer schlecht ist, aber trotzdem hat er noch zu viel Ego in seinem Spiel. Der ist wie ein Spieler in der Mannschaft, der dich nervt. Weil der dann am Ende irgendwie dann trotzdem nochmal einen Haken machen will. Wenn es klappt, ist geil. Das Problem ist halt, wenn es nicht klappt, fuckt es richtig ab und verschleppt halt dieses Spiel. Und ich glaube, gerade gegen Spanien. Ich weiß nicht, ob du musst schneller gegen Spanien spielen.
Also Sané muss.
Ja, du musst halt vor allen Dingen auch klarer sein und wissen, okay, wenn wir hier in einer Situation sind, wo wir die Chance haben, eine Chance zu erspielen, das muss auf seriöse Art und Weise passieren. Du kannst, als Leroy oder Sané kannst du vielleicht gegen, ja, Mannschaften, wo du vielleicht eine Chance mehr kriegst als gegen Top-Mannschaften, da geht das schon. Ist ja auch gut gegangen. Und ich will auch Sané jetzt wirklich nicht, das will ich betonen, nicht seine Klasse absprechen, aber er ist mir in seinem Spiel nicht klar genug und das nervt. So, das nervt halt einfach auf eine Art und Weise, wo du denkst, ey, der Typ kann alles, aber irgendwie ist der manchmal nicht schnell genug im Kopf und das ist einfach eine rein spielertypmäßige Diskussion, die ich hier führen will, so, weil solche Spielertypen haben ihren Vorteil, aber ich glaube, dass du gerade jetzt gegen Spanien brauchst du Klarheit, du brauchst eine Klarheit im Spiel und ich glaube, dass Florian Wirtz zum Beispiel einer ist, ja, der ist vielleicht dann diese Millisekunde schneller in seinen Handlungen als Sané. So, das ist, für mich ist eine reine Handlungsschnelligkeit-Debatte. Weil Sané, die in irgendeiner Art und Weise manchmal verliert, die kann man gar nicht so sehr greifen.
Ich würde 4-4-2 spielen und würde Musiala rausnehmen und dafür Füllkrug vorne mit reinsetzen.
Du kannst auf keinen Fall Musiala
doch
rausnehmen.
Kannst du gegen diese Abwehr auf jeden Fall, weil Musiala.
Nein, kannst du
doch,
nicht.
Kannst du wohl. Natürlich kannst du das.
Du kannst Jamal Musiala nicht bei diesem Spiel rausnehmen.
Erlaubt ist es, ja.
Erlaubt ist es, ja. Aber du kannst es nicht machen.
Doch. Andrich würde ich drin lassen, weil Andrich halt den Spaniern auf die Knochen geht. So. Den würde ich nicht rausnehmen. Toni Kroos kannst du nicht rausnehmen. Das ist der, den du nicht rausnehmen kannst.
Wir brauchen wieder 93, weil auch hierüber, da könnte ich eine halbe Stunde drüber sprechen.
Gündogan würde ich auch nicht rausnehmen. Dann würde ich Wirtz auf halb links spielen lassen. Und Musiala als Joker auf die Bank setzen, dafür Havertz und Füllkrug vorne drin. Die
du legst dich mit einer ganzen Republik gerade an.
Nein. Die beide diese Abwehr, und Basti hat es eben gesagt, die Innenverteidigung ist vielleicht der Knackpunkt bei Spanien, die einfach permanent nerven und permanent wehtun auch. Und das ist so wäre meine Aufstellung. Und
ja,
Musiala,
aber
ganz ehrlich, Musiala ist ein knacker Spieler. Ich sag nichts gegen Jamal Musiala. Es ist ein knacker Spieler. Aber Musiala hat auch diesen Move, Kopf runter, versuchen, 5 Leute gleichzeitig zu überdribbeln, ausrutschen, Ball verlieren.
Ich glaube auch nicht, dass du Spaniens Innenverteidigung mit Füllkrug, Andrich und wen willst du noch aufstellen, beschäftigen kannst. Bei aller Liebe.
Nee, Andrich
wirklich,
bleibt
bei aller Liebe.
Andrich und Kroos bleiben halt Doppelsechs.
So, aber nichtsdestotrotz kannst du bei diesem Spiel Musiala nicht rausnehmen.
Doch.
Vor allem Musiala hat auch Axel, bei aller Liebe.
Musiala hat die meisten Tore geschossen. Der Typ ist
ja,
im Tor.
Du kannst,
warum soll ich den
du kannst den Typen nicht rausnehmen.
Du kannst ihn ja einfach einwechseln, wenn es nicht funktioniert.
Nein, weil wenn du ihn einwechselst, wenn es nicht funktioniert, funktioniert der gar nichts. Da liegst du schon 2 oder 3-0 zurück. Wann willst du den dann bringen? Für was?
Also ich sehe es auch nicht. Musiala kann diese Situation dir schaffen, wo du dann plötzlich eins verführst, finde ich. Also
genau.
Der macht das, was Sané machen will, schafft er ja.
So, berufe mich auf mein Recht der freien Meinungsäußerung.
Hier gibt's kein Recht. Du hast deine Meinung geäußert, alles klar, finden wir nicht gut, fertig, weiter geht's.
Ganz ehrlich, und also, über Andrich ist auch so eine Geschichte. Irgendwie habe ich so das Gefühl, jeder hat sich in diesen Spieler verliebt und ohne zu hinterfragen, dass das eigentlich ein Wurstfußballspieler ist. Der haut mal dazwischen.
Das ist ein Brecher.
Der wird nach 10 Minuten eine gelbe Karte haben.
Ja, das kann sein.
So, super. Ja, dann hast du diese Hypothek in dem Spiel. Und ich sehe nicht, wann Andrich mir gezeigt haben soll, dass der entscheidende Spieler prägen kann. So, das einzige entscheidende Spiel, was der jemals in seiner Karriere gemacht hat, hat er verloren. So, also ich will den Spieler auch nicht diskreditieren. Aber Andrich ist eigentlich auf dem Niveau nicht tragbar, ehrlich gesagt.
Also Gündogan ein bisschen zurückziehen und dann mit Kroos Mittelfeldzentrale, links Wirtz, rechts Musiala, Andrich raus und vorne Havertz, Füllkrug.
Nein.
Haben wir Gelbsperren erstmal?
Nee, ich glaube, aber Andrich ist vorbelastet, glaube ich.
Ja, gut, der
Andrich. Ja, ist ja egal.
Nichtsdestotrotz lässt du auch einen Füllkrug draußen.
Ja, der ist, ohne Scheiß, bei Füllkrug, nächste Diskussion, der hat auf dem Niveau auch nichts verloren. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich noch zu deutschlandkritisch, das kann sein. Aber ich verstehe das nicht, dass man Füllkrug hat, weiß nicht. Klar kann der Tore schießen, es ist auch ein guter Stürmer. Aber wir reden hier von einem Viertelfinale gegen Spanien. Und ich würde mich sehr schwer damit tun, mit Andrich und Füllkrug da zu spielen.
Was ist denn mit Undav?
Da weiß ich nicht ganz genau, warum der irgendwie noch keine Rolle gespielt hat. Ich würde es mit Havertz durchziehen, ehrlich gesagt.
Okay.
Ja.
Weil
auch Havertz
zieht
hat
dir diese Verteidigung
Blumen
auch vielleicht ein bisschen raus. Ich würde einfach wieder Wirtz, Havertz, Musiala einfach darstellen. Und hinten würde ich auch nichts ändern. Und die einzige Änderung, die ich vornehmen würde, ist Emre Can gegen Andrich zu tauschen. So. Da änderst du deine Statik auch nicht. Und Emre Can hat sehr viel mehr Erfahrung. Du hast mit Emre Can auf jeden Fall einen Spieler, der safe mehr Erfahrung auf diesem Niveau hat, halt auch. Natürlich macht der Fehler, aber trotzdem hat der auf dem Niveau mehr Erfahrung. Weiß ich, aber keine Ahnung. Ich würde halt das System nicht ändern, ich würde nur die taktische Ausrichtung so ändern, dass du es in irgendeiner Weise probierst, wie Axel es gesagt hat, diese Schwachstelle in Verteidigung auszunutzen. Wenn sie denn überhaupt eine ist, meine Güte, so schlecht waren die auch nicht. Also Spanien hat schon eine sehr beeindruckende und in Deutschland-Kontext beängstigende Kontrolle auch. So, also ich weiß gar nicht, ob du so viel den Ball bekommen wirst, um die irgendwie in irgendeiner Art und Weise dann davor Schwierigkeiten zu stellen. Ich habe so diesen Vibe, wie diese Spanien-Spieler, erinnert euch, als wir in großen Turnieren einfach, als es gegen Spanien ging, auf unser Kryptonit gestoßen sind. Und ich habe ehrlich gesagt momentan ähnliche Vibes. Ich sehe nicht, wie man über 90 Minuten diese Qualitätsdefizite ausgleichen soll. Ich kann es mir halt nur vorstellen über so eine Verselbstständigung. Über
Mentalität.
Ja, es muss sich an dem Tag verselbstständigen und dafür hast du die Spieler. Also Deutschland muss sich auch nicht kleiner machen, weil ich jetzt so ein bisschen die Euphorie rausnehmen will. Deutschland muss sich aber auch kleiner machen. Weil Deutschland hat halt auch Gündogan, Kroos, Musiala, Wirtz, Havertz, Tah, Rüdiger,
Sané,
Kimmich.
Ja.
Deutschland muss sich seiner Schwachstellen bewusst sein und muss dann halt in irgendeiner Art und Weise einen Plan haben. Und Julian Nagelsmann ist auf jeden Fall ein Trainer, der das leisten kann. So, es ist auch nicht chancenlos. Ich glaube, dass wir gegen Spanien schon chancenloser waren als dieses Tor von Torres gegen Lahm war es, glaube ich. Da war ja irgendwie im Spiel auch. Da war ja im Spiel auch irgendwie klar, dass das nichts wird. So, das hat man ja gemerkt. So, das hat halt einfach nicht ausgereicht. Und das ist, glaube ich, nicht mehr der Fall. Also Deutschland kann sich schon ärgern, aber da müssen alle Dinge
passen. Ich würde mich nicht wundern, wenn das Spiel 3-3 oder so ausgeht.
Ist ja geil.
Wir kommen am Ende nochmal drauf zurück. Jetzt haben wir sehr, sehr lange vorgesprochen und müssen jetzt mal langsam dann auch konkret werden und auf die nächsten Spiele gucken. Morgen geht es ja dann direkt weiter mit den Viertelfinals. Und deshalb würde ich sagen, lasst uns mal zu unseren Tipps kommen, damit wir hier auch irgendwann nicht so lange überziehen, dass die Leute sauer werden. Wir müssen ja unsere Kategorien auch alle unterbringen. Und dann noch der ganz kurze Hinweis. Auf wettfreunde.net findet ihr natürlich alle Statistiken zu den kommenden Spielen. Und wer sich vielleicht gar nicht so unglaublich monothematisch nur für Fußball interessiert. Gerade ist ja auch Wimbledon. Auch dort findet ihr auf wettfreunde.net alles, was euch hilft, vielleicht ein bisschen edukativ zu tippen. Gut. Und damit kommen wir zu unserem Tipp der Woche. Da handelt es sich nicht um Spanien gegen Deutschland oder Deutschland gegen Spanien, Basti.
Nee, wir müssen ein bisschen diese Vorgeschichte auflösen. Also ich sag mal so, Ali und ich bewegen uns ja so ein bisschen im Frankfurter Raum. Und ohne da jetzt ins Detail zu gehen, gibt's Gerüchte, dass eventuell Frankreich dieses Turnier verlassen soll. Und wir haben gesagt, okay,
wenn dem so ist,
dann ist die Versuchung immer groß, solchen Rumor-Tipps nachzugehen, und deswegen sagen wir, dass Portugal gegen Frankreich gewinnen wird, werden unsere Quellen aber nicht offenlegen und machen das natürlich mit einem zwinkernden Auge tatsächlich.
Unsere sogenannten Safe Calls.
Man kann ja auch sagen, dass das, was bei Portugal passiert ist im Achtelfinale, jetzt vielleicht nochmal der entscheidende Knackpunkt war, um zu sagen, was soll uns jetzt noch groß passieren? Wir werden halt jetzt Europameister. Gerade hier Ronaldo, ne?
Überleg mal. Also ich war ja im Stadion tatsächlich.
Ja.
Und habe das auch sehr genossen. Die slowenischen Fans haben sehr gute Stimmung gemacht, was dazu geführt hat, dass wir dann zur Verlängerung auch unsere sehr teuren Plätze verlassen haben und einfach in den Slowenien-Fanblock gegangen sind, um das Drama dort mitzuerleben. Aber dieses Spiel hat halt auch fast Meme-Charakter bei Cristiano Ronaldo gehabt. So, du hast das Gefühl gehabt, okay, der Typ ist nicht mehr ganz drin, der hat nicht mehr komplette diese Match-Fitness, die er sonst hat. Er hat auch nicht mehr diesen Korrektenkiller-Instinkt, was man daran gesehen hat, dass er seinen Elfmeter da verschossen hat. Hat dann aber seinen Elfmeter gemacht und ich warne davor, Cristiano Ronaldos Ehrgeiz zu unterschätzen. Und was dieser Abend mit ihm gemacht haben wird. Weil der sieht ja schon so ein bisschen, dass es langsam mit ihm zu Ende geht. So, das spürst du ja. Das ist nicht mehr Cristiano Ronaldo, sondern das ist im Endeffekt auch fast für dieses Team an gewissen Stellen eine gewisse Bürde, die sie noch mittragen müssen. So, also er spielt ja die ganze Zeit. Die Mitspieler probieren ihn in irgendeiner Weise einzubauen, aber so ganz connecten tut er nicht mehr mit dem Spiel. Ich glaube, dass er das merkt. Und ich glaube, dass das quasi den Biest Ronaldo wieder zumindest für ein Spiel rausholen kann. Mhm. So, dass er einfach diesen ekelhaften Ehrgeiz, den er hat, nochmal rausholt. Einfach und in irgendeiner Art und Weise dann doch wieder dastehen wird und sagt, ey, ich bin Cristiano fucking Ronaldo und dieses ganze Stadion brüllt, weil er dann seinen Trademark-Jubel macht. Also das sehe ich. Gleichzeitig sehe ich bei Frankreich halt auch, dass die viel arbeiten müssen, um in irgendeiner Art und Weise in den Flow zu kommen und sich halt durch so ein abgefälschtes Tor da weiter mogeln müssen. Also, und das gegen Belgier, wo wir letzte Folge festgestellt haben, dass sie sich alles andere als grün sind. Also Frankreich kommt auch nicht in den Flow und ich finde, die Quote ist halt okay dafür, dass man hier mal auf Portugal tippen kann.
Genau, wir bewegen uns hier in einem Bereich zwischen 3-4, 3-5, 3-6 so rum für einen Sieg von Portugal. Also bei den Bookies ist Portugal dann doch noch der kleinere Außenseiter. Aber wir glauben an Cristiano Ronaldo und schauen mal, was dort passieren wird. Also, wir notieren unser Tipp der Woche. Portugal gewinnt gegen Frankreich und damit kommen wir schnell wieder zurück zum Deutschlandspiel. Wir haben jetzt ganz, ganz viel eben aus deutscher Perspektive über dieses Spiel geredet, aber wir sind das Wettbrötchen und ältere Hörer wissen, wir haben einen Spanien-Insider, der uns sicherlich auch ein bisschen die spanische Perspektive näher bringt und wir sind sehr gespannt, was er von diesem Spiel erwartet. Hier ist Julian.
Buenos dias, amigos de las apuestas. Hallo, liebe Wettfreunde. Ich freue mich sehr, dass ich für das Spiel Spanien gegen Deutschland am Freitag das Achtelfinale der EM euch meine Einschätzung geben darf, meinen Wetttipp. Ich finde, dass hier treffen bei dem Spiel im Viertelfinale die meiner Meinung nach besten Mannschaften des Turniers aktuell aufeinander. Ich glaube, der Sieger dieses Spiels wird sich am Ende auch im Finale durchsetzen. Das ist mein Tipp vorab. Ich sehe beide Mannschaften aktuell sehr stark auf Augenhöhe. Beide haben überzeugt. Die Spanier vielleicht ein bisschen mehr, auch wenn sie in der ersten Halbzeit gegen Georgien doch etwas leiden mussten. Ich glaube, die Spanier sind selber etwas überrascht, dass sie so gut in das Turnier gestartet sind. Klar, der Kader ist gut, definitiv. Luis de la Fuente, etwas überraschend oft als Trainer, hat hier eine richtig, richtig gute Einheit geformt. Ganz klare Formation, ganz klare Strategie spielen, wie es eigentlich ja fast typisch ist mittlerweile für die Spanier im 4-3-3. Sehr starkes Mittelfeld mit Pedri, Ruiz und Rodri. Vorne die Außen, Nico Williams und Lamine Yamal. Für einige sicherlich überraschend, für andere absolut klar, dass die jetzt hier bei der EM so eine starke Rolle spielen. Dazu natürlich geführt vom Kapitän Morata und hinten Carvajal als die erfahrenen Posten innerhalb der Mannschaft. Wirklich sehr, sehr starke Truppe, eine sehr gute Einheit und ja, zu den Deutschen muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Ich denke, bei den Deutschen wird es ein, zwei personelle Änderungen geben. Ich gehe nicht davon aus, dass Füllkrug spielt. Ist jetzt auch kein Größenvorteil gegenüber Laporte oder Lenormand. Im Gegenteil, Havertz ist ja sogar größer. Von daher, ich gehe davon aus, dass auch Havertz weiterhin spielen wird. Ich gehe ganz stark davon aus, dass es ein sehr taktisch geprägtes Spiel sein wird, was sich viel im Mittelfeld abspielen wird. Wenn, dann werden, glaube ich, beide Mannschaften versuchen, über die Außen zu kommen, denn ja, so absurd es ist, aber das ist wahrscheinlich die einfachste Art und Weise, gegen den jeweiligen Gegner zu Toren zu kommen. Ich glaube am Ende, dass beide Mannschaften treffen werden. Ich denke,
Die 1,75, die Tipico hier anbietet, ist eine faire Quote. Zu der Quote kann man das Ganze noch spielen. Ich sehe aber auch einen Unentschieden. Ich glaube, Tipico bietet hier aktuell eine 3,2 an. Zu einer, sehe ich als realistische Option, faire Quote. Von daher, das ist mein Tipp, beide treffen. Quote 1,75. Viel Erfolg!
Na, da gucken wir mal.
Vielen Dank, lieber Jules. Ja. Köstlich, köstlich. Bin sehr gespannt.
Ich auch. Also ganz, aber wir freuen uns schon alle auf das Spiel, oder?
Ja, also gerade jetzt, wo wir nochmal en Detail drüber gesprochen haben, wird das auf jeden Fall ein Spiel, was so viele Faktoren in sich trägt. Ich bin sowieso in dieser EM irgendwie gefangen, die bestimmt irgendwie meinen Tagesablauf, und ich bin sehr, sehr froh, dass ich da irgendwie so ins Turnier reingekommen bin. Das hätte ich vor ein paar Wochen auch noch nicht so gedacht und vor ein paar Monaten, und ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Ich habe richtig Bock auch, und das muss ich dazu sagen, wenn diese Achtelfinals an gewissen Stellen schon so ein bisschen mich wieder in die Realität zurückgeholt haben, das muss man auch sagen. Gehe jetzt nicht mit einer blinden Brille hier durchs Turnier und sagst, alles geil, sondern so ein bisschen ist halt auch wieder ganz normales Zeug passiert.
Hashtag Kackfußball.
Ich wollte es nicht so deutlich sagen, aber ja.
Ja, schon.
Weil es ist doch genau das eingetreten, was der Basti am Anfang der Gruppenphase schon gesagt hat. Gruppenphase überstehen und erst dann diese Spiele sind entscheidend. So, dann verstehe ich auch irgendwo dann Mannschaften, dass sie da irgendwie zwei, drei Gänge, das Spiel Frankreich-Belgien war ja, das war ja schon fast, eine absolute Frechheit, was sie da gespielt haben. Aber am Ende ist halt
Frankreich weiter. Aber am Ende sind sie weiter. Das ist das, was ich meine. So, ja. Das ist genau das, was ich gesagt habe. So, was wurde über Österreich in der Gruppenphase gejubelt? Jo,
ja. Ciao. Und ja. Wir haben Türken da erstmal, ne?
Gut, aber wenn wir bei Kackfußball sind, ist der Weg zum Straßenschein nicht weit. Deswegen genau. Würde ich sagen, wir gucken mal, was die Straße diese Woche zu bieten hat.
Morgens 7:30 in Deutschland.
Hör mal zu, Pitschkati Materina. Ich habe Megaschein. Wenn du tippst, wie ich dir sage, kannst du direkt kaufen GTI oder Golf 5. Top-Quote. Fünferquote auf Schalke gegen Hannover. Siebener Handicap auf Köln und Dreier auf Frankfurt. Pitschkati Materina, mache wie ich sage. Freund von mir wohnt in Frankfurt, Bahnhofviertel, immer Geld in Tasche. 069, also mach hin, Pitschko Jedna.
Also Kackfußball, Hadi.
Obwohl ich sagen muss, das Spiel Österreich-Türkei war jetzt nicht so Kackfußball. Ich fand es eigentlich schon, das war ein geiles Spiel.
Das nicht.
Und tatsächlich ist es auch so gekommen, wie ich es von Anfang an gesagt habe, dass die Türken sehr weit kommen werden. Ich glaube, das ist jetzt auch so noch von den Mannschaften, die übrig geblieben sind, die einzige sogenannte Underdog-Mannschaft mit den Schweizern, sage ich mal jetzt. Mhm. Nichtsdestotrotz, bleibt die Straße rot-weiß. Und sagt, dass die Türken, die Holländer, die geile Stimmung machen, die von links nach rechts springen und alles Mögliche auch nach Hause schicken werden. Nach 90 Minuten sage ich, dass die Türkei die Niederlande schlägt. Die Quote beläuft sich bei zwischen 5,20 und 5,50. Das könnt ihr dann bei den Freunden von wettfreunde.net abchecken. Und die Straße sagt, dass die Türkei gewinnt. Und es wird weitergehen mit dem Autokorso. Es wird weiterhin bis 3 Uhr nachts laut gehupt und mein Gott, ich würde mir das von der einen oder anderen Nation auch wünschen, dass die wirklich mal so auf die Kacke hauen. Aber das ist jetzt auch noch eine andere Thematik. Und bin halt, wie gesagt, der Meinung, dass die Türkei den Straßenkodex beibehält und die Niederlande nach Hause schickt. Ich habe manchmal das Gefühl, der Koeman, Ronald Koeman ist ja Trainer bei denen, der wirkt so ein bisschen wie, als wäre das so ein Van Gaal-Abklatsch, so der Neffe von Van Gaal. Fruchtet auch irgendwie nicht, obwohl die jetzt gegen Rumänien tatsächlich ja so in der zweiten Halbzeit gut ins Spiel gekommen sind und einen geilen Fußball gespielt haben.
Also ich fand, das war das souveränste Spiel
im Voll.
Der Halbfinals. Auch wenn der Zweier da wieder mal seinen Auftritt hatte. Aber das war schon verdient.
Felix Zweier Love geht auf jeden Fall international jetzt mittlerweile. Also der beschränkt sich jetzt nicht. Der tourt nicht nur durch Deutschland, der tourt jetzt durch ganz Europa
mit seinem der hat jetzt
Love Train.
Love Train, genau. Ja, die Sache ist, ich habe das Spiel verwechselt. Deswegen hatte ich dich mit Kack-Fußball anmoderiert. Das war falsch. Ich hatte Niederlande gegen Türkei verwechselt mit England gegen Schweiz. Aber du hast natürlich recht. Das waren eigentlich gar keine, das muss gar kein Kack-Fußball werden, das Spiel.
Nee, das war mit das intensivste Spiel, ja. Alter. Also von beiden Mannschaften, die haben wirklich gekämpft bis zum Umfallen.
Ja, und das Spiel könnte dann ja auch tatsächlich interessant werden. Samstag um 21 Uhr. Und vielleicht sehen wir das ja zusammen mit ein paar von unseren Hörern, denn wir sind ja am Samstag Nachmittag mit 93 in Frankfurt auf der Skyline-Bühne in der Fanzone.
So ist es. Kommt vorbei. 15 bis 17 Uhr. Kommt vorbei, auf jeden Fall, wird gut.
Und danach wird sich bestimmt noch irgendwo ein Plätzchen finden lassen.
Eigentlich müssen wir für uns alle hoffen dann, dass die Türkei gewinnt, weil das sind auf jeden Fall die besten Partys. Ich wollte eigentlich beim Türkei-Spiel mal so ein bisschen Pause machen, weil ich war auch bei der Galaxy und dann habe ich jedes Spiel geguckt. Ich war jeden Tag irgendwie unterwegs. Hab gedacht, dann gucke ich mir das Spiel doch auf Magenta in Ruhe auf der Couch an. Ja, aber als die Türkei dann gewonnen hat, wusste ich, dass ich nicht auf der Couch bleiben kann. Ich bin dann auf jeden Fall nochmal in die Innenstadt gegangen, habe mir die Festivitäten angeschaut. Und hab's auf jeden Fall nicht bereut. War sehr, sehr lustig.
Sehr gut, sehr gut. Gut, also, dann vergessen wir den Hashtag Kackfußball und machen weiter mit unseren Vier-Köpfe-Meinungen.
Man muss parteiisch sein und nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal...
Scheiße. Wir haben 100 Leute gefragt...
Alles okay?
Das war nämlich das Spiel, was ich im Kopf hatte, aber das haben wir ja den Hörern gegeben, Basti.
Das Spiel haben wir den Hörern gegeben. Was glaubt ihr, wie die Leute abgestimmt haben?
90% England.
Tatsächlich nicht.
Ich sag 90% unentschieden.
Nee, 11% unentschieden, 22% England und 67% Schweiz. Also... scheint unser letzter Sendungstitel bei den Hörern auch gut angekommen
zu völlig sein. Zu Recht. Was spielen die denn für eine
Leute
Scheiße zusammen?
Sind sauer auf England tatsächlich.
Das ist ja Wahnsinn. Und dann die 6 Minuten Nachspielzeit, die sie halt retten. Was für eine Frechheit.
Ich glaube, die englischen Fans sind auch erbost. Dominik Sauer, Freund und Mitgründer unserer Sendung hier, war in Gelsenkirchen und hat gesagt, die Engländer haben einfach 95 Minuten abgekotzt über ihren Trainer, über ihre Mannschaft und über alles, nur um dann alles zu vergessen und komplett auszurasten. England, ähnlich wie Frankreich. Ich habe die ganze Zeit gesagt, das sind meine beiden Favoriten. Die machen es mir immer schwerer, tatsächlich dabei zu bleiben. Aber die sind halt auch beide noch im Turnier. Und ich sehe es anders als die Hörer. Ich glaube, England kommt weiter. Weil vielleicht bin ich auch naiv, weil in irgendeiner Art und Weise muss es da doch jetzt mal knallen. Weißt du, was ich meine?
Aber halt warum? Sie gewinnen die Spiele doch.
Ja, aber trotzdem. Ja. Also da muss es in irgendeiner Art und Weise mal teamintern, müssen die sich mal vielleicht mal ohne Trainer hinsetzen oder mit Trainer und dann sollen die alle mal irgendwie, was weiß ich, wie viele Pints saufen und sich irgendwie mal gegenseitig auskotzen, weil in irgendeiner Art und Weise stimmt da ja irgendwas nicht. Die Spieler wirken gehemmt, die Spieler wirken auch jetzt nicht ausgelassen. Es wirkt alles ein bisschen strange.
Es
jeder Spieler ist auch ein
belgisch.
Bisschen, ja. Es wirkt, als wäre jeder mit sich selber beschäftigt, als hätte der Trainer in irgendeiner Art und Weise auch die Fähigkeit verloren, flexibel zu sein. Und gerade weil er so viel Gegenwind bekommt, macht er es erst recht so, wie er das für richtig hält. Aber die sind noch im Turnier und die sind jetzt wirklich öfters mit blauem Auge davongekommen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es naiv, aber ich habe die Vorstellung, dass es da irgendwie mal knallt. Und dann muss man sagen, hat England sein Pulver ja noch nicht verschossen dann. Also vielleicht können die jetzt auch irgendwann mal anfangen, dieses Turnier ernst zu nehmen. Und ja, wenn das der Fall ist.
Mich hat das so aufgeregt.
haben die zumindest, was den Turnierbaum betrifft, Leute, haben die
alles richtig gemacht.
Ja.
Ja.
So, die sind noch drin und es ist nicht unmöglich, gegen die Schweiz zu gewinnen, dann sind die im Halbfinale. Können wir uns hier auf den Kopf stellen und Alex Housegate sagen, so oft wir wollen. Bin gespannt, aber wie gesagt, für mich würde das voraussetzen, dass da was passiert. Ich habe letzte Woche gesagt, vielleicht schmeiße ich den Trainer während dem Turnier noch raus, damit rechne ich nicht mehr. Aber irgendwas muss, keine Ahnung, da muss es halt mal knallen oder die müssen sich aussprechen oder irgendwas. Also ich weiß nicht.
Naja. Ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich tippen soll, aber meine Sympathien sind sehr, sehr deutlich bei der Schweiz. Sehr. Gut. Und dann kommen wir zu unseren Tipps für diese Kategorie und wir haben uns überlegt, weil es natürlich schon das dominante Thema ist, wir tippen Deutschland gegen Spanien und zwar die genauen Ergebnisse. Hadi, du fängst an.
Ich sag, dass Deutschland Spanien mit 3-2 schlägt.
Okay. Nach 90 Minuten?
Nach 90 Minuten und nach einer überragenden Partie. Okay. Von beiden Mannschaften.
Okay. Also, Hadi sagt 3-2. Was sagst du, Basti?
Ich sag, es wird ein sehr trockenes und unspektakuläres, fast 2-0 für Spanien.
2-0? Ja. Okay, ich sage, wir werden Verlängerung und Elfmeterschießen erleben. Deutschland gewinnt 7-6. 1-1 nach 90 Minuten, keine Tore in der Verlängerung. Und dann hält Manuel Neuer einen Ball oder es geht an den Pfosten, wie auch immer. Deutschland wird einen Elfmeter mehr verwandeln und mit 7-6 gewinnen. Ich glaube nicht, dass es so richtig unglaublich viel Spektakel wird. Ich glaube eher, es wird ein klinisches Spiel. Ich glaube 1-1 nach 90 Minuten. In der Verlängerung, dann wird niemand das Ultra-Risiko gehen, aber dann Elfmeterschießen. Da sind wir als Deutsche ja traditionell eher ganz gut drin. Das meinte.
So ist es.
Gut, liebe Freunde. Nochmal der Hinweis, Samstag 15 Uhr sind Basti und ich zusammen mit Enzo und David von 93 auf der Skyline-Bühne in Frankfurt. Sollte das Wetter mitspielen und aktuell hoffen wir, dass es einigermaßen trocken bleibt und dass die Veranstaltung stattfinden kann. Von 15 bis 17 Uhr freuen uns, wenn ihr vorbeikommt. Kostet auch nix, Eintritt ist frei, ist halt auf der Fanzone. Und dann gibt's natürlich morgen und übermorgen auf unserem Instagram-Kanal und auf dem Instagram von Wettfreunde noch meine Tagestipps. Und dann haben wir auch schon Halbfinal- und Finalwoche. Nächste Woche hören wir uns dann wieder mit den abschließenden Tipps für diese Europameisterschaft. Und ja, dann gehen wir so langsam schon wieder in den Liga-Modus. Müssen wir mal gucken. Es geht jetzt alles sehr, sehr schnell. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschö.
Ciao.
Ciao.